AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast von Mike Klotz und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr, im Banking, Fintechs und alles, was sich im Financial-Service-Bereich so umtreibt. Moin, Mike.
Hallihallo, lieber Sascha. Wie geht's dir? Du siehst müde aus.
Ich bin müde. Wir sind am Ende für mich einer sehr ereignisreichen Woche. Ich bin sehr viel rumgekommen, ich war wieder sehr viel in der Luft und hatte jetzt letzte Nacht sehr viel Verspätung. Das heißt, du siehst mich hier mit maximal tiefen Augenringen und freue mich darauf, wenn du heute das Zepter vor allem in der Hand hältst und ich viele hoffentlich nicht ganz so dumme Kommentare mache. Und wenn ich zwischendurch wegnicke, musst du mich aufwecken.
Der Druck steigt. Wir haben uns ja diese Woche tatsächlich auch schon in echt gesehen, was ich immer sehr genieße. Und da sahst du noch etwas wacher aus, aber dein Flug hatte ja grandiose Verspätung, wie du gerade sagtest.
Ja, genau. Ja, wir waren am Montag beim Fintech-Stammtisch-Sommerfest gemeinsam auf dem Weekend-Dach in Berlin. Das war richtig, richtig schön. Auch da nochmal herzlichen Dank an Susanne und Juliane. Das war ganz fantastisch mal wieder. Das Klassentreffen war perfekt. Es waren alle da. Alle haben gesagt, sie wollen ein bisschen früher gehen, weil das Wetter auch nicht so gut ist. Und irgendwann nach Mitternacht lagen sich trotzdem noch alle in den Armen und sind dann langsam gegangen. Also war ein ganz tolles Event.
Aber wir haben sogar noch Döner gegessen. Genau. Starten wir mal ein nach unserem etwas Smalltalk, der uns auch gestattet sein soll. In der letzten Ausgabe, Sascha, hatten wir ja einen krassen Deep Dive seit langer Zeit nochmal. Ich habe nochmal auf die Uhr geguckt. 60 Minuten haben wir, allen voran du, gesprochen, was gar nicht schlimm ist, sondern ganz im Gegenteil, nämlich über die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche von KI/AI im Finance. Und du hast da 6 Themenbereiche mitgebracht. Für alle diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben, sehr empfehlenswert, weil das eine wunderbare Überblick gibt über die unterschiedlichen, ja, Themen und Bereiche, wo AI im Bereich Finance zum Einsatz kommt, beziehungsweise kommen könnte. Ja, viel ist ja noch konjunktiv. Und weil die Folge so lang war, haben wir gesagt, okay, wir verzichten auf den Newsblog und dem widmen wir uns dann heute, weil, wie so oft passiert in der Welt der künstlichen Intelligenz, eine ganze Menge, so viel, dass man manchmal nicht hinterherkommt. Und ich möchte mit einer Nachricht starten, die mich natürlich sehr freut. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche gesprochen, haben aber auch gesagt, naja, ist noch ein bisschen, man sieht noch nicht so viel, die Banken und Finanzunternehmen sind noch ein bisschen zögerlich. Und was sehen meine entzündeten Augen heute Morgen bei LinkedIn? Nämlich die DKB, kleiner Spoiler-Alert, ein Unternehmen, dem du ja angehörst, lieber Sascha, goes AI. Kannst du so ein bisschen was erzählen, was denn da passiert ist?
Ja, sehr gerne. Ja, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, nicht über die Unternehmen zu sprechen, denen wir angehören, um auch jetzt nicht immer permanent irgendwelche Disclaimer von uns geben zu müssen. Aber tatsächlich beschäftigen wir uns von Anfang an schon recht tief mit dem ganzen Thema Artificial Intelligence und haben jetzt im April unser erstes Feature gelauncht und haben auch ein echt tolles Team, was dahinter steht. Genau, und das, worauf du anspielst, ich will gar nicht so sehr auf das Produkt gehen, sondern vielleicht eher auch nochmal so ein paar Insights geben, wie man sich dem so nähern kann. Ja, also wir haben schon im Sommer 23 mit einem kleinen Team rund um unsere KI-Experten angefangen, über ein paar Wochen einen Prototypen für einen KI-Chatbot auf Basis von OpenAI anstelle ChatGPT zu entwickeln, damals noch GPT 3.5. Und wir wollten die Frage beantworten, ist diese Technologie generativer künstlicher Intelligenz weit genug, um gute und hilfreiche Gespräche mit Kundinnen und Kunden zu führen, und haben dann, ne, so einen kleinen Prototyp gebaut. Der hat uns dann sehr überzeugt. Ne? Wir wollten herausfinden, ob dieser KI-Chat auch dann quasi unsere Kunden überzeugt und wie wir auch unseren Kundenservice mit dieser Technologie verbessern können. Und dann haben wir im Herbst 23 uns sehr inspiriert aufgemacht und dann mit internen und externen Experten so eine eher radikale und hoffentlich dann auch realistische Vision für den Einsatz von KI im Kundenservice entwickelt und haben dann aber sehr schnell so die typischen Dinge hinterfragt, an denen wir vorbeigelaufen sind. Ist diese Technologie überhaupt schon reif genug? Ja, schaffen wir das selbst? Brauchen wir da ganz viele Partnerinnen? Gibt es auch rechtliche und regulatorische Risiken? Da war zum Beispiel dieses Thema, was wir ja auch im Chat aufgenommen oder in unserem Podcast aufgenommen haben, dieses Thema, wo der Sam Altman an so einem Wochenende dann einmal irgendwie abgesetzt wurde bei OpenAI als Geschäftsführer oder CEO, um dann kurz darauf bei Microsoft zu landen und am Montag dann doch wieder halt irgendwie im Boardseat zu sein. Da waren wir alle ein bisschen aufgeregt, weil das war so die Zeit, wo wir gesagt haben, ja, wir trauen voll auf OpenAI. Und als ich dann am Sonntag gesehen habe, dass über 700 Mitarbeitende bei OpenAI vielleicht kündigen, dachte ich so, okay, dann hat mein schöner Prototyp am nächsten Morgen ja irgendwie gar kein LLM mehr dahinter. Vielleicht brauchen wir eine Aggregationsebene. Haben wir uns ganz aufgeregt zusammen telefoniert, noch am Sonntagabend, was wir dann alles machen können. Und auch da reift natürlich Technologie. Aber am Ende haben wir, glaube ich, einen sehr vielversprechenden Weg nach vorne gesehen und eine mutige, hoffentlich auch radikale Vision formuliert für dieses Team.
Lass mich da ganz kurz mal reinsneaken, und es soll in der Tat ja kein Sascha Dewald DKB-Podcast werden, aber mich interessiert es wirklich, und ich glaube auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist das interessant. Du hast jetzt ganz oft von wir gesprochen, was natürlich schön ist. Das heißt, es gibt Menschen bei der DKB, die sich diesem Thema angenommen haben. Was mich aber interessiert ist, wie seid denn ihr da vorgegangen? Weil, das wissen wir natürlich auch aus der Branche, das Wissen über AI, was da passiert, ist zwar auf einem gewissen Level irgendwie vorhanden, aber wenn man das dann quasi ins Unternehmen trägt und auch in die Umsetzung geht, braucht es ja mehr als jetzt, ich habe mal gelesen, dass es OpenAI gibt. Habt ihr da irgendwie Leute euch geholt, angestellt, oder war das intern Empowerment? Das würde mich echt interessieren.
Ja, es ist halt beides. Also wie wir ja schon mehrmals hier auch im Podcast gesagt haben, ist ja das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz jetzt nicht ganz neu für Banken. Ja, wir haben da schon längere Erfahrungen drin, genauso wie ihr. Und das sind halt alles andere Use Cases mittlerweile. Aber wir haben bei uns sehr, sehr fähige Data Scientisten, die sich halt irgendwie auch mit großen Sprachmodellen und Machine Learning Algorithmen etc. schon sehr, sehr lange auseinandersetzen. Also lange wirklich im Sinne von vielen Jahren. Und auch alles, was so Behavioral Analytics, Predictive Analytics ist, gerade halt im Fraud-Bereich, wo wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen haben, das ist halt ganz tief bei uns positioniert und auch etabliert. Und die haben wir zusammengetrommelt, haben dann auch noch tatsächlich ein paar neue Leute eingestellt, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sind dann ganz ergebnisoffen einfach mal da rangegangen und haben gesagt, wo glauben wir denn, was ein erster guter Use Case ist? Oder muss das eine groß angelegte KI-Strategie sein, und haben uns bewusst dafür entschieden, einfach mal so ein bisschen den kleinen Zeh ins kalte Wasser zu halten und einfach mal auszuprobieren. Ja, wir haben dann einen großen Design-Workshop gemacht mit ausgewählten Kundinnen und Kunden und haben so die Kernfragen gestellt, wie können wir so die Einstiegshürde für Kundinnen so niedrig wie möglich halten und so trotzdem so schnell wie möglich in eine KI-Interaktion zu kommen. Ja, wie ermutigen wir auch die Nutzerinnen, den vollen Umfang von den Fähigkeiten zu nutzen, und auch so, also ganz einfache Sachen, ne? Wie soll sich die KI verhalten? Also soll die persönlich sein, soll die sachlich sein, emotional und Co. Haben dann ein Prototyping gemacht, wie man es einfach iterativ in so einem Design-Thinking macht, verschiedene Konzepte erarbeitet, die wir dann alle tatsächlich getestet haben, und ganz am Ende ist halt eine Version rausgekommen, die wir dann relativ schnell in die Umsetzung gebracht haben. Genau, aber also so grundsätzlich ist es ja immer so die Frage, wie tief führst du das ein, ja? Und wir nennen uns Direktbank, aber das gilt, glaube ich, so ziemlich für alle Banken, die jetzt nicht in allererster Linie ein großes Filialnetz haben, also auch Neobanken und Co. Da ist ja immer das Ziel eigentlich da, dass die Kundinnen und Kunden möglichst eigenständig zu Informationen kommen sollen und nicht irgendwo mit Fragen in der Hotline hängen, ja, weil ganz am Ende geht es dir als Kunde ja darum, dein Anliegen so schnell wie möglich zu klären, etwaige Probleme halt irgendwie auch. In der Realität haben aber alle Bankkunden irgendwie so ein paar Touchpoints pro Jahr mit irgendeinem Anliegen, ne? Das kann eine generische Frage sein, das kann auch ein spezielles Thema sein, und das ist für die Banken zeit- und kostenintensiv, aber auch für die Kunden ist es meist blöd, weil die hängen halt irgendwie 1-2 Minuten in der Warteschleife, müssen eine E-Mail schreiben oder ein Kontaktformular. Und auch die Lösungsquote ist blöderweise nicht immer im Idealbild. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns dem Thema annähern, und wir sagen, wir brauchen einfach eine schnelle und verlässliche Lösung, und wir wollen damit auch die Kundenzufriedenheit in allererster Linie halt steigern. Und ja, am Ende haben wir das dann aufgesetzt und haben aber auch gesagt, wir wollen uns auch hier dem Thema genau wie bei unserer App iterativ nähern. Das heißt, wir haben jetzt nicht 2 Jahre entwickelt und das Ding dann final rausgehauen, sondern wir wollen quasi jede Ausbaustufe, die wir jetzt auch gerade weiterentwickeln, quasi rausbringen. Das heißt, was du jetzt siehst und auch schon ja so ein bisschen mit rumgespielt hast, ist nur auf der Website quasi ein Chatbot, der generische Antworten gibt. Das heißt, du kannst fragen, wie hoch ist der aktuelle Tagesgeldzinssatz? Wie kann ich ein Zweitkonto eröffnen? Wo finde ich Informationen zum Ratenkredit oder irgendwie sowas? In der nächsten Ausbaustufe, die dann hoffentlich noch uns ereilt, wenn es draußen schön warm ist, ohne zu viel zu verraten, werden wir das natürlich dann auch tiefer in unsere Welt integrieren. Das heißt, du kannst dann im eingeloggten Zustand in der App oder im Webbanking dann auch fragen, was ist denn mein Limit, ne, zum Beispiel, oder wie hoch sind meine Baufee, Tilgung und Zins? Und ganz am Ende, das haben wir auch schon mal diskutiert, für die Kundinnen und Kunden ist es natürlich am schönsten, wenn du auch einen transaktionalen Chatbot hast. Sprich, du kannst dann mit, also dem auch Aufgaben und Self-Services geben. Du kannst dann sagen, okay, was ist mein Limit? Aber bitte setze mein Limit für die nächsten 24 Stunden hoch, denn ich möchte dem Mike ein schönes Geschenk machen. So, dafür brauche ich ein bisschen Geld. Genau, du reißt die Augen auf, mal sehen, was es wird. Und das ist so die nächste Ausbaustufe. Wichtig ist, wir setzen uns halt immer wieder mit Kundinnen und Kunden zusammen und versuchen herauszufinden, ist das, was denen gefällt, was wir gerade haben, genau das, was denen gefällt. Und natürlich müssen wir uns auch technologisch halt immer weiter bereiten, weil wie wir beide hier ja jede Woche diskutieren, entwickeln sich die Sprachmodelle, die da darunterliegenden Themen permanent weiter. Und da wollen wir natürlich auch technologisch auf dem neuesten Stand sein.
Also die DKB Goes AI packen wir natürlich in die Shownotes und damit auch eine wunderbare Überleitung zu einer anderen, naja, nicht Direktbank, aber Neobank, nicht aus Deutschland, sondern aus Brasilien, die Nubank oder Nubank, inzwischen ja auch über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer am Start, also auch nicht so super klein, die jetzt mit einer, ja, sind schon ein paar, die jetzt mit einer Übernahme von sich hören haben lassen. Sie haben nämlich Hyperlane übernommen. Hyperlane wiederum ist ein AI, ja, Startup, weiß ich auch nicht, also Unternehmen vielmehr, die sich wiederum darauf spezialisiert haben, eigentlich eine White-Label-Lösung anzubieten für Banken. Es geht sehr stark um das Thema Hyper-Personalization und das Enablen von, ja, dem Auswerten transaktionaler Daten, um dann personalisierte Angebote erstellen zu können. Also darum geht's am Ende. Und Nubank hat sich überlegt, ne, wir arbeiten mit denen nicht zusammen, sondern wir übernehmen die direkt. Das ist auch viel einfacher. Und ich denke, da wird man dann auch in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich sehen, wie Nubank das integriert. Ich denke, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, wie wir es auch bei, haben wir auch schon ganz oft gesagt, Bank aus Holland, die ja mit Finn da vorgeprescht sind und viele andere oder einige andere machen das ja jetzt auch oder beziehungsweise sind genau an solchen Integrationen dran. Ihr habt jetzt mit dem Chatbot gestartet und ja, Nubank hat sich Hyperlane einverleibt sozusagen. Spannender Move. Ja, wir schauen und packen das natürlich in die Shownotes und schauen, wie sich das entwickelt. Sehen kann man in der Tat noch nichts. Also es gibt momentan nur die Übernahme.
Ja, aber ich glaube auch, das ist mal schön zu sehen, weil auch da, ohne despektierlich zu klingen, aber die Banken, die wir uns bisher halt angeschaut haben, die sind dann halt echt winzig gegenüber Nubank, ne? Also irgendwie 100 Millionen Kunden. Ich glaube, weit über 90 davon sind natürlich nur in Brasilien, aber die haben mittlerweile, glaube ich, 7 Millionen Kunden in Mexiko. Die haben 1 Million Kunden in Kolumbien. Es sind super automatisiert, haben aber, es ist wirklich eine Vollbank. Das heißt, die haben halt auch Kredite, die haben Baufinanzierung, die haben halt irgendwie Wertpapiergeschäft mittlerweile drin. Also es ist nicht wirklich vergleichbar mit einem N26 oder Revolut. Also es ist halt wirklich eine vollumfängliche Universalbank, die Kunden dort nutzen können. Und ich glaube, wenn du das halt für eine Klientel von 100 Millionen Kundinnen und Kunden einführst, dann kannst du richtig krasse Effizienzhebel sowohl in deinem Backoffice als auch tatsächlich gegenüber deinen Kunden heben. Und das werden wir dann auch sehen. Und auch Nubank ist ja, also die machen gerne Pressemitteilungen zu ihrem neuen Technologie-Shit. Von daher bin ich sehr gespannt, was wir in den nächsten Monaten sehen werden.
Ja, und du hast es gerade gesagt, also 100 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, Nutzerinnen und Nutzer, das ist halt eine Hausnummer. Und auch vor dem Hintergrund, das finde ich in dem Zusammenhang noch spannend, Nubank gibt es erst seit 2013. Ja. Also just saying, ja, 10 Jahre, das ist noch nicht, oder 11, es ist noch nicht so schrecklich lang. Und naja, auf die 100 Millionen haben andere Banken etwas länger gebraucht, drauf zu kommen. Spannender Move, schauen wir uns an und schauen uns, wie sich das entwickeln wird. Dann gab es so ein bisschen und gibt es auch immer noch so ein kleines bisschen, ich habe es hier in die Shownotes reingeschrieben mit Mimimi, ja, Apple macht nämlich Mimimi und das ist insofern ein bisschen blöd, weil wir als Apple Fanboys darunter leiden werden. Also zunächst einmal die gute Nachricht, fangen wir mal damit an. Apple Intelligence wird aller Voraussicht nach nicht mehr nur dem iPhone 15 und der darauf folgenden oder Pro-Version und der darauf folgenden Generation, also iPhone 16, vorenthalten sein, sondern auch dem sündhaft teuren Apple Vision Pro soll es auch integriert werden. Auch hier kann man ja jetzt kaufen in Deutschland für den schmalen Taler 4.000 Euro. Sascha, ich sehe dich immer noch ohne Taucherbrille, heißt, du hast dir noch keine bestellt. Nee. Spaß beiseite. Was wir aber nicht erleben werden, sowohl bei der Apple Vision als auch bei iPhone 15, also bei den Modellen, die dann irgendwann Apple Intelligence unterstützen werden, was wir nicht erleben, und mit wir meine ich jetzt die Menschen, die in Europa wohnen oder leben, Apple Intelligence wird zunächst nicht in der EU eingeführt. Und warum habe ich das alles eingeleitet mit Mimimi? Apple begründet das tatsächlich mit dem DMA, nämlich mit dem Digital Markets Act, der ja so furchtbar ist und die großen Gatekeeper und Tech-Giants gängelt und eigentlich dazu nötigt, tolle Entwicklungen nicht nach Europa zu bringen. Leiden darunter, wie gesagt, werden die Nutzerinnen und Nutzer. Ich weiß nicht, ob diese, ich bin ganz ehrlich, für mich ist es eine Trotzreaktion von Apple, der super schlaue Move ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es nutzt. Du hast es im letzten Podcast gesagt, um ein bisschen Zeit zu schinden, weil sie einfach noch nicht so weit sind und man erst einmal im englischsprachigen Raum, vorzugsweise USA, vielleicht Kanada, Australien, ausrollen wird und das als Vorwand nutzt. Ich weiß es nicht. Die EU hat schon bereits reagiert nach dem Motto, stellt euch nicht so an. Und es bleibt spannend. Leider ist es aber so, dass Apple Intelligence nicht so sehr schnell nach Europa und dementsprechend auch nicht nach Deutschland kommen wird.
Ja, es ist Apple Intelligence, also das macht uns beiden ja so gefühlt am meisten zu schaffen. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort wieder meine Shortcut-App auf dem iPhone aufgemacht am Wochenende und habe versucht, halt irgendwie Siri mit ChatGPT 4.0 wieder besser zu connecten und mir da die Self-Services, das funktioniert mittlerweile ganz gut, das ist aber natürlich überhaupt kein Ersatz für das, was wir mit Apple Intelligence halt irgendwie vorhergesagt haben, beziehungsweise in der WWDC gesehen haben, aber auch die anderen coolen Funktionen, also die, auf die wir uns ein bisschen gefreut haben, ja, dieses iPhone Mirroring zum Beispiel oder auch diese Fernwartung über SharePlay, das soll es auch nicht geben und Apple verweist, wie du richtig sagst, halt im DMA auf diese sogenannten Interoperabilitätsvorgaben, weil sie sagen, das ist halt ein Gatekeeper und die sind halt besorgt, dass die dann die Integrität der Produkte kompromittiert und Datenschutz und Sicherheit quasi untergräbt. Also die benutzen quasi die gleichen Argumente wie die EU und dann hat halt irgendwie diese EU-Wettbewerbskommissarin Vestager heißt sie, glaube ich, einfach gesagt, ja, naja, also wenn ihr halt diese Themen halt nicht macht, ich sehe sowieso sehr ernsthafte Probleme bei allem Digital Market Act Compliance, die ihr hier anführt. Auch so das Thema Sideloading und alternative App-Shops, über die wir auch schon gesprochen haben hier. Also ich bin gespannt, wer da jetzt als erstes nachgibt, aber ich glaube, Apple ist auch nicht traurig darum, dass sie sich jetzt erstmal auf ihre rein englischsprachigen US-Versionen kümmern können und dann da vielleicht auch ein bisschen zu lernen, um später dann vielleicht nach Europa zu gehen. Aber das ist, also wenn das ein Trend wird, dass Europa halt irgendwie so der kleine hässliche Stiefbruder ist, der alles irgendwie erst am Ende kriegt, wie wir es ja jetzt auch bei Meta und Co. sehen, dann müssen wir uns echt Sorgen machen.
Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite ist Europa nun auch nicht so super klein. Und ich glaube, es ist ein Verlieren auf beiden Seiten. Also Apple tut sich keinen Gefallen oder auch andere Unternehmen tun sich keinen Gefallen. Und wir in Europa tun uns natürlich auch keinen Gefallen. Ja, ist eine lange, fast schon philosophische oder politische Diskussion. Für uns heißt es, du hast es richtigerweise gesagt, abwarten und Tee trinken. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, als Apple Pay gelauncht wurde und wir hier in Europa alle möglichen Hacks uns überlegt haben, endlich auch Apple Pay nutzen zu können. Ja, ja, vielleicht gibt es ja über Umwege dann doch die Möglichkeit. Wir werden es sehen.
Aktuell. Naja, es bleibt halt dabei, dass also wir auch ja sagen, dass Regulatorik irgendwie gut ist, ne, weil du halt irgendwie ein Rahmenwerk vorgibst und gerade halt auf, ne, was uns alles KI da bringen kann an Sicherheitsbedenken, gerade halt irgendwie im Datenschutz, Security Compliance Thema, da ist es super, aber also so seit ein, zwei Wochen kursieren halt immer mehr Memes zu dem Thema so America innovates, China replicates oder imitates und Europe regulates. Und das wird ja dadurch halt immer wahrer. Ich glaube, das erste Mal habe ich dieses Ding gesehen, als wir darüber gesprochen haben, dass das Meta-Lama quasi jetzt angezählt wird von der irischen Datenschutzbehörde. Und das wird dadurch natürlich einfach nochmal viel mehr verstärkt.
Absolut. Du hast eine wunderbare Überleitung gemacht, ohne dass du es mitbekommen hast, nämlich das Thema Datenschutz und Data Security. Und auch da haben wir im letzten Podcast zumindest einen Satz drüber erwähnt, aber die volle Geschichte, wobei Geschichte, aber der Vollständigkeit halber noch mal etwas detaillierter. Edward Snowden, kleine Anekdote, ich durfte ihn ja mal persönlich kennenlernen, zumindest virtuell. Das heißt, Ed und ich, wir sind sowas wie Freunde, könnte man sagen. Während du ja mit Sam auf der anderen Seite, der dunklen Seite der Macht, befreundet bist. Nein, Spaß beiseite. Edward Snowden hat eine Warnung ausgegeben. Und wir haben ja in unserem Podcast schon immer mal wieder über den Doomsday gesprochen. Und wenn wir über Doomsday gesprochen haben, war es dann eher so, was die künstliche Intelligenzen oder die LLMs dieser Welt oder auch die Entwicklungen, die da gerade passieren, am Ende mit den Menschen anstellen werden. In dem Fall geht es bei Edward Snowden gar nicht um die Warnung vor AI im Speziellen, sondern es geht um die Warnung oder die damit zusammenhängende Personalie, die sich jetzt quasi ja nicht entwickelt hat, sondern die jetzt zu OpenAI geht. Und die Rede ist von einem Menschen, nämlich Paul Nakazone oder Nakazone. Und wir nennen ihn beim Vornamen. Paul war Leiter der US-Geheimdienstbehörde, die wir alle gut kennen, nämlich NSA. Und Paul Nakazone geht jetzt in den Aufsichtsrat von OpenAI. Und jetzt braucht man gar nicht so sehr viel Fantasie zu entwickeln, dass das maximal Geschmäckle hat oder minimal Geschmäckle. Das hat es nämlich, wenn jemand von der NSA, die ja dafür bekannt sind, durchaus Menschen auch mal ausspionieren zu wollen, jetzt dann bei OpenAI im Aufsichtsrat sitzt, dann kann man das aus OpenAI-Sicht natürlich begründen, nach dem Motto, der weiß ja, wie es geht. Auf der anderen Seite finde ich es zumindest mal schwierig und verstehe nicht nur auf der Metaebene die Warnung von Edward Snowden. Für mich als Anwender, ich weiß nicht, Sascha, wie du drauf guckst, ändert sich natürlich nichts, weil ich das Thema mega spannend finde und ich glaube, dass die NSA auch ohne viel Aufwand uns alle nach wie vor ausspionieren kann. Das ist so ein bisschen ja fast schon Resignation. Nichtsdestotrotz ist die Warnung berechtigt. Aber was willst du machen? Also jetzt AI nicht mehr einsetzen, ist auch Quatsch. Aber ja, also es ist schwierig. Und letzter Satz dazu, wenn man überlegt, wie viele Menschen ja auch von OpenAI weggegangen sind und wiederum gewarnt haben vor den technologischen Entwicklungen, die stattfinden. Jan Leike, deutscher Mitarbeiter, der ja auch im C-Level war und dort für das Thema Security tatsächlich auch zuständig war, der gegangen ist und einen langen Thread bei Twitter oder vielmehr jetzt X geschrieben hat und darauf hingewiesen hat, dass es alles nicht ganz so ohne ist, was da gerade passiert. Und jetzt haben wir jemanden wiederum im Aufsichtsrat sitzen, der wahrscheinlich nicht operativ viel machen wird, aber zumindest mal eine wichtige Stimme haben wird, wenn es genau um solche Entwicklungen gehen wird, dann ja, kann man darüber durchaus diskutieren. Ich weiß nicht, wie du drauf schaust. Ich finde es auch nicht so richtig gut, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es ist schon krass. Also gerade in der Zeit, wo, wie du richtig sagst, halt irgendwie Jan Leike weggegangen ist, Ilya Sutskever, irgendwie der Head of Safety und Security, auch weggegangen ist, jetzt ein neues Startup gegründet hat, was sich der Sicherheit von AGI verpflichtet und halt auch immer weiter nachtritt irgendwie auf Sam und Co. Und jetzt haben sie halt einfach, also am Ende ist ja so ein bisschen der alte Chef von Edward Snowden, den sie jetzt irgendwie eingestellt haben, also genau von dieser Behörde, wo auch Edward Snowden mal war, ja. Und also es ist schon krass, dass das, also in welche Richtung das halt gehen kann, weil der hat natürlich die besten Kontakte in die Regierung und in genau die relevanten Stellen. Und witzig auch, dass OpenAI quasi sofort in den Verteidigungsmodus gegangen ist und halt irgendwie gesagt haben, ja, sie haben quasi diesen ehemaligen General vor allem wegen seiner Cybersecurity-Expertise geholt und wollen das vor allem natürlich dann ethisch nutzen in die Zukunft. Aber also so jemand, der halt sein Leben lang General war und halt irgendwie NSA-Obermufti mit Prism und Co., also wirklich die Definition des Abhörens der Welt versucht hat voranzutreiben, jetzt zu sagen, hey, wir nutzen den für unseren Ethikrat und der soll uns halt die richtigen Türen aufmachen, um AGI sicherer und besser zu machen. Also das ist schon, also wahnwitzig, überhaupt so einen Brief zu schreiben. Ne?
Absolut, absolut. Es bleibt spannend. Also es wird nicht die letzte Personalie sein, die für Gesprächsbedarf oder vielmehr für Gespräche sorgen wird und vielleicht auch für Gesprächsbedarf, wir wissen es nicht. Nächstes, und das ist in der Tat etwas, was so ein bisschen immer so im Hinterkopf mitschwingt. Also was passiert da gerade? Und dann, wir hatten eben das Thema Regulatorik. Jetzt hilft die europäische Regulatorik und wir haben ja den EU-AI-Act, der nicht in den USA gültig ist, wo ich mir dann schon manchmal wünschen würde, dass es dort etwas sehr Ähnliches gibt. Und auch wenn du gerade eben nochmal das Meme so ein bisschen zitiert hast, nur weil die EU viel reguliert, bedeutet das leider eben nicht, dass man das immer als Vorbild nimmt und das eins zu eins umsetzt. Und ja, also schwierig, Sagen wir es mal so. Genau. Nichtsdestotrotz, es geht natürlich auch technologisch weiter. Es gibt neben OpenAI ja durchaus auch noch andere Unternehmen, die immer mal wieder von sich hören lassen. Und eins davon ist Anthropic, auch ein AI-Unternehmen aus den USA, die mit Claude ebenfalls ein, ja, durchaus bemerkenswertes, natürlich nicht ganz so groß und auch nicht ganz so erfolgreich wie OpenAI, aber glaube ich trotzdem ganz gut unterwegs sind mit dem LLM namens Claude. Und auch dort geht die Entwicklung weiter. Was hat Anthropic mit Claude eingeführt? Nämlich das Thema Projects. Ein bisschen blöder Name, wie ich finde, im deutschen Projekte. Und was verbirgt sich dahinter? Im Grunde so etwas wie die GPTs, die wir von ChatGPT kennen. Also das ist jetzt schon so ein bisschen alter Hut. Was sind GPTs? GPTs sind kleine Anwendungen, die also für sich geschlossen arbeiten und vor allen Dingen das, was ich dort reingegeben habe, nicht immer wieder vergessen, sondern das, ich kann also diese GPTs definieren, kann also sagen, okay, das ist jetzt so ein, es geht hier um das Thema Finance und bei Anthropic beziehungsweise bei Claude heißt es Projects. Mit der GPT-ähnlichen Funktion gibt es eben auch die Möglichkeit, das in Teams zu nutzen. Auch das ist sicherlich bemerkenswert. Also man kann also Claude sehr viel besser in Teams und in Projekten, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Projects, einsetzen. Ist just in diesem Moment gelauncht. Und zusammen mit dieser Funktionalität gibt es noch eine weitere Funktion bei Anthropic namens Artifacts. Und das finde ich jetzt in dem, sehr, sehr spannend, weil Artifacts im Prinzip Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit gibt, in Echtzeit den Code darzustellen. Das heißt, ich sehe also bei Eingabe des Prompts, beispielsweise beim Generieren einer Webseite, auch direkt den Code und kann dann direkt interaktiv werden und ja im Code arbeiten und Artifacts quasi feintunen und nutzen, um ja meinen eigenen Programmcode zu optimieren. Schöne Entwicklung. Beide Links packen wir in die Shownotes.
Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also ich sehe die beiden Sachen genau wie du. Ich glaube, es wird spannend. So das Projects-Thema, das gibt's ja bei OpenAI schon auch seit einer ganzen Weile, wird, glaube ich, auch gut genutzt und sorgt auch bei OpenAI auf jeden Fall für Umsatz über die Subscription. Claude ist mittlerweile halt irgendwie natürlich in seinen größeren Modellen mit deutlich mehr Parametern auch echt meistens sogar, also in vielen KPIs besser sogar irgendwie als die aktuellen GPT-Modelle. Was vielleicht wichtig ist auch nochmal zu wissen, Anthropic arbeitet hier von Anfang an auf die Bereiche Sicherheit und Ethik. Das heißt, Claude legt einfach einen großen Wert auf Sicherheit und ethisches Verhalten seines Bots und das System wird permanent darauf trainiert, Diskriminierung und Beleidigung zu vermeiden zum Beispiel. Das überprüft seine Antworten auch immer doppelt. Du hast hier immer ein bisschen mehr Latenz zum Beispiel als bei GPT, weil sie einfach die Fehlinformationen maximal minimieren wollen. Und dieses Prinzip hilft dann dabei, auch Halluzinationen zu reduzieren. Und Claude ist mittlerweile richtig gut darin, lange Texte zu verarbeiten und daraus dann quasi relevante Informationen aus diesen riesigen Textmengen zu extrahieren. Und ich glaube, im Vergleich zu allen anderen aktuellen LLMs, vor allem GPTs, auch 4o, schneidet Claude in diesem Bereich noch deutlich besser ab, vor allem wenn es halt um sehr viele Token geht. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, gerade wenn du es in deinem eigenen Unternehmen einsetzen willst, dass du ja verlässlichere und einfach hochqualitativere Antworten kriegst.
Gehen wir mal vielleicht weiter zu OpenAI. Wir haben jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen, was aber gar nicht schlimm ist. Weißt du, weil ich es gerade auch lese, was RHLF ist? Natürlich weißt du es nicht. Das ist gar nicht schlimm. Ich erkläre es dir. Reinforcement Learning from Human Feedback. Und warum ich das sage, ich muss es nochmal nachlesen. RHLF ist Funktion eines neuen LLMs, welches OpenAI gebracht hat oder gerade bringt, nämlich CriticGPT. Und CriticGPT ist ein LLM, was darauf ausgerichtet ist oder optimiert ist, Fehler im Code, und jetzt reden wir nicht mehr von Fehler im Programmcode von irgendwelchen Entwicklerinnen und Entwicklern zu finden, sondern Fehler im eigenen Code zu finden. Was möchte man also erreichen mit CriticGPT? Dass ChatGPT in der Qualität besser wird. Also man möchte dieses Werkzeug einsetzen, um GPT-4 zu optimieren, so dass weniger fantasiert wird und die Qualität der Aussagen und der Antworten besser wird. CriticGPT GPT als Neuerung von OpenAI. Ich finde es insofern ein bisschen witzig, dass ein GPT es jetzt gibt, um ein anderes GPT zu kontrollieren und zu optimieren. Und ja, also man optimiert sich quasi selbst.
Genau, also RLHF steht ja vor allem erstmal für Reinforcement Learning from Human Feedback. Ne? Das gibt es schon seit Ewigkeiten. Am Ende ist es einfach nur eine Technik des Machine Learnings, um quasi menschliches Feedback zu nutzen, um ML-Modelle zu optimieren, sodass sie danach selber effizienter selbst lernen können. Ne? Und das geht es jetzt darum, dass es auch das wieder automatisiert wird. Das haben, glaube ich, eigentlich, also dieses echte RLHF benutzen eigentlich alle großen Modelle, auch schon seit Anfang an, um auch einfach Entropie halt irgendwie rauszukriegen. Das ist ja ein Riesenproblem in diesen Modellen gewesen. Aber dass das Ganze jetzt quasi automatisiert wird, das ist was Neues. Du musst halt immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Pip hat es in seiner Keynote-Stage auf der OMR so dieses Habsburger Prinzip genannt, ja, dass du irgendwie das Problem hast, dass du quasi, wenn du Sprachmodelle mit immer weiter, also mit sich selbst trainieren lässt, dann hast du einfach so ein incestuöses Verhalten irgendwann und dann hast du einfach keine neuen Informationen oder keine echten Primärquellen irgendwann mehr, weil du nur noch darauf dich beziehst, was dieses Modell ausgegeben und gleichzeitig wieder in eine eigene Trainingsdaten verarbeitet hat. Und das wird irgendwann halt sehr einseitig.
Kommen wir zu den eher seichteren Nachrichten, die wir mitgebracht haben. Auf der einen Seite haben wir jetzt zum ersten Mal ein komplettes Werbevideo, was live gegangen ist, welches komplett mit AI generiert wurde, nämlich von Toys R Us. Eine KI-generierte Werbung, Werbeklick, die so ein bisschen was erzählt, wie Toys R Us entstanden ist. Ich kann es gar nicht erklären, weil es ehrlicherweise so schrecklich aussieht. Ich bin nicht so richtig überzeugt von der Qualität dieses Videos. Einfach anschauen und sich selber eine Meinung und Bild darüber machen, kann man sich anschauen. Zeigt aber auch, dass durchaus im Bereich der videogenerativen AI noch Luft nach oben ist. Und diese Luft, die es nach oben gibt, sieht man zumindest in den Demo-Videos immer wieder. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Beispiele gehabt. Wir haben über Sora gesprochen, die wirklich bemerkenswerte Ergebnisse liefert. Und jetzt gibt es einen weiteren Player in dem Bereich von einem Unternehmen namens Runway ML, die ein Video Generative AI gelauncht haben namens Gen 3 Alpha. Und zumindest das Demo-Video, was man dort sehen kann, sieht wirklich beeindruckend aus. Also das Problem ist natürlich, wir sehen ganz viele Demo-Videos. Wir wissen nicht, wie lange man an dem Prompt gesessen hat. Wir wissen auch nicht, was wurde nachbearbeitet. Aus der Vergangenheit heraus wissen wir, die Demo-Videos beispielsweise von Sora wurden dann doch ein bisschen bearbeitet, weil sich AI manchmal schwer tut mit so Banalitäten wie Farben oder Kontinuität. Du erinnerst dich an das Video mit dem Balloon Man, wo der Ballon, glaube ich, eigentlich immer rot sein sollte, aber sich das AI geweigert hat, diesen Ballon immer rot zu machen. Naja, gibt also auch da wieder ein neues Tool. Was ich da bemerkenswert finde, es gibt dieses, das kennst du auch, Sascha, dieses Video von Will Smith Eating Spaghetti.
Ja, mega witzig.
Das ist super. Und vor allem das Video, das erste, was rausgekommen ist, war ja so 2023, was nichts von Will Smith hat, um ehrlich zu sein. Selbst mit viel Fantasie kann man da kein menschliches Wesen so richtig drauf erkennen. Und man sieht so ein bisschen die Entwicklungsschritte bis hin zu heute und sieht natürlich auch, wie sich die Qualität verbessert hat. Und es fällt immer schwerer, wirkliche KI-generierte Videos von herkömmlich erstellten Videos zu unterscheiden. Noch nichts für die Masse, ehrlicherweise, aber ich glaube, wenn wir mal in die nächsten, weiß ich nicht, ich mag nichts, eine Aussage zu treffen, aber vielleicht Monate, wenigen Jahre, wir werden da krasse Entwicklungen sehen.
Ja, das glaube ich auch. Also nochmal kurz zurück zu diesem Toys R Us Video. Ich dachte so, Toys R Us gibt's doch gar nicht mehr. Und also die Marke ist ja tot, ne? Also wurde ja irgendwann übernommen, eingestampft und so, also gibt's ja nirgendwo mehr. Aber als ich es dann gelesen habe, stand da irgendwo, das ist ein Werbespot, der von niemandem gemacht wurde über eine Firma, die schon längst nicht mehr existiert und über Kindheitsträume, die so nie wieder passieren werden. Und das ist ja irgendwie auch ein witziges Intro. Und ich habe es mir angeschaut und ich verstehe, warum du es nicht so geil findest. Also es ist halt nicht so professionell und auch die Personen wirken halt alles andere nur blöderweise nicht so richtig menschlich. Aber das wurde mit dem neuen KI-Modell Sora gemacht und auch mit dieser neuen Versionen davon. Und da sieht man dann schon, also es ist jetzt, glaube ich, nicht so geil gepromptet wie dieser Balloon Man, aber du siehst so ein paar schönere Feinheiten und du siehst so ein paar Sachen, die jetzt quasi da rausgegangen sind. Und das wiederum, das macht auch dieses Gen 3 Alpha, was du als letztes gesagt hast. Das tun wir auf jeden Fall in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen, weil die versuchen auch menschlich realistische Videos zu zeigen, wie wir es ja auch schon hier ganz oft hatten, als wir über Sora gesprochen haben oder über Kling heißen die, ne, wo diese Hamburger so toll die Soße runtergelaufen ist. Aber was ich bei Gen 3 Alpha so toll finde, sind die Videos, die du in echt ja gar nicht machen kannst. Da gab es irgendeinen Prompt, der hieß, glaube ich, so Close-Up Shot of a Living Flame, die dann über einen asiatischen Markt geht, also eine lebende Flamme mit so ganz viel Rauch und sowas, bahnt sich einen Weg durch eine Menschenmenge. Auch die haben ganz viel mit so Ballons gemacht, wahrscheinlich auch genau im Hinblick auf Sora. Aber es sieht richtig cool aus und es ist nicht nur Foto, sondern videorealistisch, aber es ist halt auch sehr fantasievoll einfach. Also man so eine ganz andere Art und Weise der Werbevideos.
Vielleicht hast du noch ein, zwei News. Ich möchte zumindest noch auf ein Tool hinweisen, was ich mega krass finde. Also ich mag ja manchmal so Dinge, wo man einfach rumspielen kann. Und dieses Tool ist eine Web-App, die es tatsächlich schon ein bisschen länger gibt, aber irgendwie so ein bisschen unter dem Radar war, namens websim.ai. Was kann man bei websim.ai machen? Man kann auf relativ einfache Art und Weise Webanwendungen oder Webseiten generieren. Und was braucht man dazu? Einen Prompt. Und es macht super Spaß, weil man kann sich halt die völlig verrücktesten Dinge generieren. Also bis hin zu Spielen, die im Browser laufen und auch funktionieren. Natürlich kein Spiel, was irgendwie mit Unreal Engine und PlayStation 5 Grafik daherkommt, aber so ein kleines Jump'n'Run-Spiel geht schon. Das ist gar nicht so viel Arbeit, das zu prompten. Und man kann natürlich auch Webseiten erstellen. Und ich habe einfach mal so getan, als ob es einen Huhn gibt. Und dieses Huhn ist ein sehr berühmter und bekannter Fotograf. Und habe dann gesagt, okay, mach mir jetzt da eine entsprechende Seite mit Portfolio, mit allem Pipapo. Und es kommen halt sehr witzige Dinge dabei raus. Man kann es natürlich auch tatsächlich nutzen, um weniger witzige Dinge, sondern professionelle Sachen zu machen. Macht super Spaß, damit rumzuspielen. Man kann, es ist kostenlos, also man braucht sich nur einmal kurz anmelden. Keine Ahnung, wie die sich irgendwann mal finanzieren wollen. Es macht Spaß und man kann dann die unterschiedlichen LLMs auch auswählen. Und ja, ich empfehle, damit rumzuspielen. Es ist so ein bisschen Rabbit Hole, to be honest, weil es, wie gesagt, einfach auch einlädt, immer mal wieder was Verrücktes auszuprobieren. Es gibt auch Beispiele, die man sich anschauen kann auf der Webseite, die gerankt sind nach Top of the Week, Top of the Month. Und da sieht man auch beeindruckend, was möglich ist. Nur durch reines Prompten. Macht super Spaß. Kann ich nur empfehlen. Kommt natürlich in die Shownotes. Sascha, mega witzig. Hast du noch was?
Ich guck's mir gerade an. Ey. Oh, du.
Also, ja, guck's dir, aber macht super Spaß.
Ja, ist echt cool. Also, ich hab echt, also wenn ich solche Sachen sehe, dann kriege ich echt manchmal Sorge um dich. Oh, Wahnsinn.
Aber kennst du keinen Huhn, was ein berühmter Fotograf ist?
Also. Nee, also auch
das Huhn heißt übrigens
eingebaut, die dann irgendwie über die Website fliegen und die ah, naja, ich will nicht so zu viel verraten. Wir tun's in die Shownotes. Spannend.
Das war heute die 17. Folge, lieber Sascha, von Unplugged AI in Finance. Es hat wie immer großen Spaß gemacht. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, sei es konstruktiv oder weniger konstruktiv. Jedes Feedback hilft. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Podcast-Plattform bewertet, weiterempfehlt und uns auch Themenwünsche schickt. Auch darüber freuen wir uns. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Ideen. Und damit verabschieden wir uns ja ins Wochenende, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Dankeschön. Ciao.